Willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Christian Theiss.
Mein Name ist Tim Bindel und unser Thema heute: Ich wäre so gern wie du, Vorbilder im Sport.
Und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht anfange, hier mitzusingen bei unserem Titel. Du weißt warum?
Dschungelbuch, genau.
Dschungelbuch, ja.
Ich wäre so gern wie du.
Jetzt ist doch passiert. Ja, genau.
Das singt der König im Affenland. King Louis.
King Louis,
King
genau.
Louis singt das.
Und warum singt er das? Was würde er gerne machen? Kannst du dich erinnern?
Ja, vor allem will er Feuer legen.
Ja, genau, ja. Richtig.
Das ist ein Klassiker.
Ja, ja und...
Wen mochtest du da am liebsten? Da gibt es ja verschiedene Figuren da in der Reise, ne?
Ja, also Baloo ist schon,
ja?
Schon gemütlich.
Einmal auf dem dicken Bauch da so am Fluss runter treiben lassen, davon träumst du,
genau,
ne?
Und dann so eine Traube in den Mund.
Ja. Was macht Baloo aus? Der ist ein bisschen wieder so naiver, ne? Oder? Der glaubt uns Gute, kann auch drauf uns ein Bud Spencer-Typ, oder?
Ja. Ja, ich würde jetzt eher gesagt, es ist so ein Hakuna Matata-Style.
So einer. Ich weiß, ich bin gar nicht mehr, ja.
Also so, ja, leben und leben lassen so ein bisschen.
Und der bildet mit dem etwas überambitionierten und etwas ängstlichen, wie heißt der Panther? Mit dem bildet er ein Team, ne? Bagheera?
Ja. Ja, richtig.
Ja.
Ja, richtig.
Die beiden sind zusammen unterwegs, ne? Das sind Freunde.
Wenn ich mich so richtig erinnere, boah, ich würde jetzt lügen, wenn ich dir eine Zahl nennen könnte, wie lange ich das Dschungelbuch nicht mehr, ich glaube 20 Jahre.
Ich schätze mal, das ist auch einer dieser Filme, wo kein einziges weibliches Tier mitspielt oder außer die Wolfsmutter, die am Anfang den Mowgli großzieht oder ist wieder sowas.
Die Schlange K? Weiß ich nicht.
Mit Sicherheit nicht.
Das ist ein weibliches Tier. Man weiß es nicht.
Alles, was älter ist als 10 Jahre, das kannst du, ist fast unter den Aspekten nicht mehr aufgefallen.
Stimmt.
Als ich mit Kindern Fernsehen geguckt habe, du kannst das nicht mehr gucken, das ist absurd schon.
Ja, aber die Soundtracks, die bleiben irgendwie im Ohr.
Natürlich,
gell?
Natürlich.
Also.
Ich habe sowieso ein bisschen Fernsehen geguckt jetzt in letzter Zeit, weil es ist ja Ausgangssperre.
Bist du ein Zapper? Also einfach dann so quer? Oder?
Na, ich zappe bei Insta. Also da muss ich wirklich sagen, da ist mein Daumen irgendwie automatisch in Bewegung. Mhm. Das ist das neue Zappen geworden, aber sonst gucke ich gar kein Fernsehen.
Ja, und was hast du jetzt geguckt?
Ich habe Höhle der Löwen geguckt.
Ja.
Mit meiner Tochter zusammen. Und ich finde es echt gut. Also ich halte das mit den ganzen Werbepausen nicht auf, aber ich mag das Sendeformat total. Ich will da auch irgendwann mal was vorstellen. Mit Studenten. Da war nämlich ein Informatiker, der mit Studierenden ein System erarbeitet hat, ein Algorithmus, das Bäckereien dabei hilft, fachgerecht das Richtige zu bestellen. Nicht zu viel und nicht zu wenig.
Okay, okay. Ja. Also irgendeinen Kickstarter müssen wir hier auch.
Ja.
Ja.
Das Problem ist, wenn du das machst zum Beispiel, die fragen dich dann, was du beruflich sonst so machst, und dann musst du zugeben, dass du Sportpädagoge bist.
Du bist schon raus. Tschüss.
Damit haben sie ganz schlechte Erfahrungen.
Nee. Ich bin leider raus.
Und dann wollen die, dass du da aber voll beruflich einsteigst in deine Erfindung. Die wollen nichts Halbes. Ich mache hier nebenher so ein bisschen was.
Ja, ich finde das immer, das hat ja auch viel mit Risiko zu tun, diese ganzen Kickstarter-Projekte, wo du so entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht.
Hätte ich Bock drauf, ich hätte auf beides Bock irgendwie so.
Ja. Ich bin, glaube ich, eher so der Better Safe Than Sorry Typ. Ja. Also.
Vielleicht kommt es noch.
Ja, vielleicht.
Muss aber auch nicht, aber wenn man richtig eine gute Idee hat und so überzeugt ist, dann funktioniert es auch, ne?
Wir hatten ja schon mal eine Million-Dollar-Idee, gell?
Hatten wir schon.
Kannst du dich dran erinnern?
Süße Chips gibt's schon.
Gibt's schon.
Start nochmal. Just in diesem Moment hat es Ben & Jerry's gehört und haben es in ihr Eis eingearbeitet. Ich hab's gesehen.
Man.
Und ja, doch, das gibt's. Es gibt ein paar Sachen schon. Aber es gibt noch viele Dinge, die es nicht gibt, glaube ich. Ich verschenke einfach mal so ein paar Ideen. Ich habe eine sportliche, weniger eine Erfindung als vielleicht so eine, doch eine Innovation, und zwar der Bolz Buddy. Das will ich hier mal aufziehen mit Studenten, also mal hier melden, wer Lust hat, Bolz-Buddy zu werden. Du musst irgendwie Bock auf Kinder haben, gut mit Kindern können und musst Fußball spielen können. Und dann können nämlich Eltern oder Erwachsene, die ein Kind haben, das mega Bock auf Fußball hat, aber die Eltern oder die Erwachsenen haben null Bock auf Fußball, die mieten einen Bolz-Buddy. Das ist wie so ein großer Bruder, vielleicht kommen wir zum Thema Vorbild gleich, der geht mit denen raus. Es gibt ja viele Bolzplätze auch so und spielt einfach mit den Fußball. Es geht nicht darum zu trainieren, sondern zu bolzen.
Soll das eine Aufsichtsperson sein oder soll das ein Gleichaltriger sein?
Nee, das soll schon so ein Student sein, mit dem man aufgucken kann.
Okay, und was, also ich sage jetzt mal Interessenaustausch. Welche Interesse verfolgt der Student dabei? Der hat auch Bock da drauf?
Der kriegt Geld.
Ach, der kriegt Geld.
Der kriegt Geld.
Ach so, okay.
Aha. Ja, vielleicht hast du dann mehrere, so ein bisschen wie Hundegassi, wie so mit Hundengassi gehen.
Ja, verstehe.
Hast, führst du dann so Kinder aus und gehst mit denen bolzen, du hast selber Bock und quatschst mit denen ein bisschen über Fußball. Weißt du, es gibt so viele Eltern, die einfach gar kein Interesse an Fußball haben und es gibt so ein paar Fußballkinder, die gehen zum Bolzbuddy.
Kann man auch ein schönes Rating-System dahinter machen?
Ja, absolut.
Wenn du ein guter Bolzbuddy bist, darfst du ab 4,5, darfst du zwei auf einmal mitnehmen.
Ja, stimmt. Ja. Die kannst du dir auch so aussuchen. Dann siehst du im Internet, was welcher Bolzbuddy welche Interessen hat, was für ein Fan von welchem Club er ist. Und das macht ja.
Oh ja, das ist gefährlich.
Das ist aber ganz geil.
Das schränkt schon sehr ein. Den Bolzbuddy. Okay.
Ich habe nämlich das gesehen letztens auf so einem Bolzplatz. War tatsächlich jemand, ich wusste gar nicht, in welchem Verhältnis der zu dem Kind steht. Es wurde da von der Mutter abgeliefert bei dem Typen.
Okay.
Und das Kind hat sich total gefreut. Der hat da Hütchen aufgebaut. Die haben Fußball gespielt. Vielleicht war das so Talententdeckung vom Verein. Ich weiß es nicht. Aber ich bin da auf jeden Fall auf diese Bolzbuddy-Idee gekommen.
Aha. Und war das ersichtlich, dass der wesentlich älter war als der?
Ja. Absolut. Ja, das Kind war. Es geht hier um 7-8-Jährige auch, ne?
Okay. So. Ach so.
Ja.
Spannend. Ja. Okay.
Nimm mal mit nach Hause, die Idee jetzt hören. Ich verschenke die auch. Nehmt die mal mit nach Hause.
Ja, ich kriege ja deine Durstlöschernamen immer noch nicht aus dem Kopf. Ich muss jetzt mal Tim Bindels Ideen in meinem Kopf sortieren.
Ich hab wirklich zahlreiche Ideen. Ich verschenke die auch, aber irgendwann werde ich eine Million schwer auf den Markt bringen.
Du wärst doch optimale Person für so ein Worksharing-Place.
Total,
die Lust drauf. Die würden dich einfach reinsetzen.
Ja.
Da kann jeder mal einmal am Tag vorbeikommen. Hier, Tim Bindel, was schwert dir gerade durch den Kopf? Und du sagst, Bolzbuddy.
Genau, ich suche eigentlich mutige Leute, die meine Ideen umsetzen und ich möchte 10% des Firmengewinns einfach haben.
Übrigens, ein Punkt zurück, diese Zahlen, die dann immer so genannt werden, was jetzt die Firma gerade wert ist, finde ich ja teilweise immer, was ist denn hier, man könnte jetzt auch sagen, was ist dieser Podcast wert?
Ja, der hat einen Wert,
Theoretisch hat der einen Wert.
Willst du den verkaufen oder was?
Weiß ich nicht. Also liebe Leute, wie viel geboten wird, kann man sich überlegen.
Wir verkaufen den.
Ne?
Ich meine, uns fallen ja sowieso schon bald keine Episoden mehr.
Nee, wir verkaufen den. Eigentlich sind wir leer.
Gleiche Marke? Ich weiß nicht, ich kann jetzt ganz schwer schätzen, was der Wert ist. Aber
es wird dann bestimmt an Reichweite gemessen.
Sicher im dreistelligen Bereich.
Ja, aber mit Komma. 3,75. Ja.
Was hast du denn so gemacht? Also Fernsehen habe ich ein bisschen geguckt. Hülle der Löwen, tolle Sendung, viel zu viel Werbung. Sonst, was hast du gemacht? Ausgangssperre.
Ausgangssperre, was habe ich gemacht? Neues Semester vorbereitet.
Ja.
Und das packe ich direkt mal in unseren ersten Blog, weil da habe ich was zu erzählen. Mhm. Und wir legen mal in the News los. Ja, da bist du ja nicht ganz weg von mir, sage ich jetzt mal, aber das erzähle ich auch für draußen. Wir bestreiten ein Seminar gemeinsam und das haben wir vorbereitet. Und eine Sache finde ich beängstigend, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, die Digitalität fühlt sich schon fast wie normal an. Also es ist, ich habe mir letztens überlegt, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn du mal wieder in den Seminarraum gehst und einfach mit den Leuten sprichst und nicht irgendwelche komischen Videos da online
stellst. Man müsste eine Hose anziehen
auf jeden Fall. Ja, genau, müsste ich mal wieder waschen. Ja, nee, also das fand ich irgendwie so ein, es war wieder normal. Drittes Semester digital war irgendwie, hat sich fast normal angefühlt und da habe ich gedacht, oh. Schlechtes Zeichen irgendwie.
Es war jetzt in den, Tagesschau, kamen tatsächlich auch Studenten mal zu Wort. Studentin hat auch über die Probleme gesprochen. Es ist schon, wird auch schon langsam klar, dass nicht nur Schülern das Schulleben fehlt, sondern Studenten das Studentenleben fehlt, wenn die Bücherei das Einzige ist, was du irgendwie, wo du Sozialaustausch hast. Mhm. Jetzt ist bei uns ja tatsächlich noch ein bisschen mehr. Die Studenten, die waren auf dem Campus heute. Die hatten Leichtathletik, ich habe sie gesehen, mit Maske und mit Abstand.
Richtig, ich auch, ja.
Also immerhin.
Ja, es ist zwar irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich meine, wenn du hier von unseren Sportgeländen weggehst, ich war auch mal, bin ja häufiger in der Bib unten und normalerweise ist so ein Weg, man muss sich das hier vorstellen, Mainz, wie weit ist das so? 300 Meter zur Bib runter ungefähr, so durch den Campus durch. Und da, ich würde mal wirklich sagen, da nochmal das blühende Leben, was so links und rechts von einem passiert. Und es ist aktuell wirklich Ghost Town mäßig hier. Also schon schade. Also wir hoffen, aber ist ja altbekanntes Thema, wir hoffen, dass das bald wieder irgendwie anders wird. Aber schön, dass unsere Sportkurse, sogar Schwimmen, konnte wieder in einem Blog stattfinden. Ja. Und da habe ich eine Zuschrift gekriegt. Die liebe Ilka hat mir einen kleinen Rüffel verpasst und den möchte ich natürlich auf meine Kappe nehmen und den hier kurz preisgeben, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Episode 17, du fängst schon leicht an zu schmerzen.
Ich kenne Ilka.
Ja, das kann gut sein. Ja. Habe ich doch fälschlicherweise, wurde mir dann mitgeteilt, Brustschwimmen als Überlebenstechnik bezeichnet.
Hast du?
Ja, habe ich.
Und stimmt
Ging
nicht?
Ich von aus eigentlich.
Also wenn ich nicht Brustschwimme dann und im Wasser?
Nö, muss nicht sein. Hat sie gesagt, und das hat sie auch gut erklärt. Ja, weil der Körper hat eigentlich genug Auftrieb, um sich auch so oben zu halten. Ja, denn also, oh Gott, hoffentlich fasse ich das jetzt richtig gut zusammen hier. Denn Tauchen ist die eigentliche Überlebenstechnik. Also ich habe mir das dann so vorgestellt, kurz. Das
ist aber spannend.
Ja, ja, und die meisten Leute ertrinken nicht, weil sie nicht schwimmen können, sondern weil sie nicht richtig atmen können. Um sich mit Atmen anscheinend irgendwie oben zu halten. Und
das klingt gut. Ne? Das klingt so ähnlich wie mein Vater. Also
vielen Dank für den Hinweis natürlich.
Absolut.
Sowas immer gerne.
Ja. Verbessert uns.
Wir haben manchmal schon so Halbwissen, was hier rauskommt.
Wir haben nie gesagt, dass das alles stimmt, was hier gemacht wird. Ne?
Eigentlich bauen wir absichtlich ab und an mal einen Fehler ein, um sowas hervorzurufen.
Das erinnert mich gerade an meinen Vater, der früher macht er immer noch, der Stottern therapiert. Und der hat immer, oder sagt immer, Stottern ist keine Sprachstörung, sondern eine Sprechpausenstörung.
Oh, okay.
Das ist ganz ähnlich irgendwie, ne, wenn man das sagt mit dem Schwimmen und dem Tauchen. Aber vielleicht muss ich mich auch nicht an jedem Gedanken teilhaben lassen, den ich so habe. Vielleicht,
da habe ich nämlich jetzt gerade intensiv drüber nachgedacht, über den Gedanken.
Ja.
Nein, schön, ja.
Mhm.
Aha. Sprechpausen.
Ich hatte viel mit Stotterern zu tun in meiner Kindheit immer. Mhm. Ne? Und man. Ähnlich wie es hier das Kids-Camp gibt, das mit Sport zu tun hat, gab es bei meinem Vater, der auch an der Universität gelehrt hat, auch ein Stotterer-Camp.
Mhm.
Da war ich auch immer mit und habe auch mitgeholfen, irgendwas gemacht in meinem frühen Erwachsenenalter. Das ist eigentlich ein spannendes Thema.
Auf jeden Fall.
Joe Biden, Stotterer.
Ja?
Mhm, war ein starker Stotterer zum Beispiel.
War bei deinem Vater?
War leider nicht bei meinem Vater.
Okay, ja. Das war The News. Guck, wir haben schon immer weniger passiert gerade aktuell.
Ja,
wir dürfen.
Stimmt eigentlich nicht. Ich habe extra nichts, weil ich habe immer was dann aufgeschrieben, die mir noch passiert sind. Zum Beispiel Calisthenics wollte ich kurz mit dir drüber sprechen, weil ich jetzt tatsächlich auch in letzter Zeit ein paar Mal Outdoor trainieren war.
Wir kriegen vielleicht was hier hin, korrekt?
Genau, wir kriegen was hier hin. Und am Anfang habe ich immer so, wie bei vielen Dingen, gesagt, oh nee, brauche ich nicht, macht keinen. Aber mittlerweile nutze ich es ganz gerne. Ich habe auch so ein Band, weiß nicht, wie es heißt, so ein expanderartiges Band, mit dem ich viel machen kann. Also jetzt gibt es auch Calisthenics-Anlagen vor der Haustür und sowas. Ich nutze das jetzt.
Ja. Sind die offen gerade? Ich bin mir da.
Das sind ja so Outdoor-Anlagen. Ja. Es gab mal eine Phase, da waren so Spielplätze zu, ne, sind sie aber nicht.
Mhm.
Nee, die sind offen. Da kannst du hin und da habe ich ein bisschen was gemacht. Und ich würde es nicht als Morgenroutine bezeichnen, aber am Wochenende liebe ich das so. Am Sonntag morgens, wenn schönes Wetter ist, die Sonne geht auf. Habe ich jetzt 2-3 Mal mit einem Kumpel gemacht.
Ja.
8 Uhr morgens, sonntags, schön auf der Fitnessanlage. Da gehörst du einfach mit zur arbeitenden Gesellschaft. Und weißt du, was total witzig ist? Letztens habe ich erst Fitness gemacht und dann noch ein paar Körbe geworfen.
Okay.
Und dann hat beim Fitness, als sich einer da verabschiedet hat, man hat da so nebeneinander trainiert, hat er gesagt, viel Erfolg noch. Und das Gleiche ist mit meinem Basketball danach passiert und der hat gesagt, viel Spaß noch.
Ah,
ist geil, ne?
Guck mal, geil.
Das Schön. Kannst du doch auch gut gebrauchen für deine Dissertation.
War bestimmt nicht absichtlich, aber trägt so den Sinn.
Ja, man soll da dabei. Erfolg haben, wenn man Fitnesssport betreibt. Ne? Spaß ist ja nicht in erster Linie.
Der eigentliche Spaß kommt nachher, wenn man das Produkt anschaut. Ja, schön. Ja, also so manche Sachen, die verschieben sich. Mhm. Der Outdoor-Sport, der gewinnt schon gerade, weil drin einfach zu ist gerade. Mhm. Ja? Also ich habe so viele, ich meine, das war auch schon vor. Wobei, das kam eigentlich mit den Anfängen von Corona, so viele Leute auf Inline-Skates gerade unterwegs, unfassbar.
Mhm.
Ja. Und da merkt man einfach wieder, wie wenig immer noch, oder wie wenig eben asphaltiert wird aktuell nur noch. Überall wird was gepflastert und so. Ah, ja. Und hier auch bei uns in Mainz an der Rheinpromenade, ja, schwer zu fahren teilweise, ja. Entweder Kies ein bisschen und dann werden immer so andere Wege gesucht, um eben ja ordentlich zu rollen.
Aber weiter so Richtung Winterhafen darunter,
da geht's besser, ganz schön genau, richtig, ja.
Fahren.
Genau, wenn man oben so startet, Zollhafen runter, da ist so.
Ich habe mein Longboard beim Teegut vergessen, neulich an der Kasse.
Und was noch da?
Ich habe angerufen, war tatsächlich noch da. Also ich habe schon nicht abgeholt, wer das jetzt hört und so, kann im Teegut in Mainz ein Longboard abholen.
Ja.
Aber wenn ihr es hört, dann habe ich es schon getan, weil ich mache es gleich.
Na, dann gucken wir mal, wie schnell die Episode hier hochkommt.
Genau. Ja, Vorbilder, können wir schon, dürfen wir oder sollen wir noch quatschen?
Nee, wir machen mal The News zu und dann geht's gleich los. Ja, schön. Ich habe noch einen Punkt für die Transition, die wir jetzt haben. Irgendwas, was du für dich so sagst, das habe ich für mich absolut neu entdeckt in der Pandemie. So, also abseits von Maske tragen, sage ich jetzt mal. Mm. Solange du überlegst, kann ich was sagen.
Ja, mach mal.
Kochen. Klingt ganz banal.
Oh, da können wir gut reden. Ja, mach
ich. Klingt ganz banal, aber es entspannt mich zutiefst.
Ja.
Aber ich bin ein Abendskocher, das muss ich ehrlich sagen. Das ist mein Tagesabschluss. Also ich esse zwar auch gerne mittags, ja, alles gut, aber so abends um 8 Uhr rum, irgendwie 7:30, dann nochmal anfangen, irgendwie ganz entspannt mit Musik ein bisschen zu schnippeln. Schön. Hatte ich vorher irgendwie...
Hattest du nicht so?
Nee, hatte ich noch nicht
sehr so. Gerne, ja, sehr gerne und... So Clean Food ist auch ein Thema, dem ich gerne nachgehe. Nicht, weil es unbedingt jetzt irgendwie so ein Gesundheitsthema sein muss, aber einfach, weil ich gerne Produkte mag.
Definier das mal für unsere Hörer draußen, was das ist, Clean Food.
Das sind Dinge, die tatsächlich in der Natur genauso wachsen und gedeihen, würde ich sagen, die nicht in Fabriken noch angereichert und nachbereitet wurden. Also ein Huhn, ein Ei, eine Tomate, ein Apfel, daraus ein Essen zu machen oder so.
Ja.
Das mache ich ganz gerne.
Irgendwas, was dein Lieblingsprodukt ist?
Meeresfrüchte, auf jeden Fall so in die Richtung.
Okay.
Ja.
Also ich habe total, das ist ja schon ein bisschen länger jetzt, ich habe das Gefühl, das hat eine, ich nenne es jetzt mal Burgerkette, ohne den Namen jetzt zu nennen, hier in Deutschland etabliert, da als Pommes, ja. Ich habe das Gefühl, so seit 4-5 Jahren gab es vorher die Süßkartoffel, gab es nicht.
Ja,
ja,
gut.
Und die Süßkartoffel wurde durch diese Burgerkette, die jetzt wahrscheinlich jeder da von euch zu Hause kennt, dann eben als Süßkartoffelpommes, ja, etabliert. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, erhält die Süßkartoffel auch in andere, dann als Ofensüßkartoffel oder als Salat oder als Eintopf, ja.
Mm.
Oder habe ich davor was verpasst? Also ich hätte das Gefühl
schon, gehabt, aber es ist vielleicht ein Decken da reingekommen.
Ja.
Es kommen immer wieder so ein paar Sachen rein. Edamame, was ich vorher wirklich nur beim Sushi-Laden kannte, gibt es jetzt tatsächlich auch in der Tiefkühltheke. Nicht überall, aber gibt es. Das ist total geil. Einfach nur mit mehr Salz.
Aber das hat auch viel mit diesem Clean Food zu tun, was du gesagt hast. Oder Healthy Food oder wie das auch im Fitness-Kontext heißt. Weil da gibt es ja für jede Art der Ernährung aktuell irgendwelche, also es gibt, glaube ich, keine Ernährung, wo es kein Kochbuch zu gibt oder keine Empfehlung. Alle Arten von Diäten, über Ananas-Diät, über was diese berühmte Kohlsuppen-Diäten oder sowas. Ja.
Es gibt ja auch so riesige Trends natürlich, die auch zum Teil, finde ich, wobei ich immer skeptisch bin, auch sinnvoll sind. I Quit Sugar ist ja so eine Geschichte. Ne? Die hat jetzt, das ist eine Autorin, Sarah Wilson, glaube ich, die hat ihr ganzes I Quit Sugar-Ding verkauft, wie wir unseren Podcast danach.
Yeah.
Genau, und da habe ich...
Und hat sie erstmal einen Kuchen gebacken mit Zucker.
Ja, genau, Zucker geht da halt nicht, aber du kannst mit Ersatzstoffen dann was schaffen. Aber das finde ich auch eine große Herausforderung, weil ich schon auch eine Zuckersucht habe und hier und da gern ein...
Zuckersucht, würdest du sagen?
Ja.
Ja?
Ja, doch.
Was heißt denn das?
Kinder Bueno essen müssen, nachmittags um 15 Uhr und ein bisschen nur noch daran denken können.
Okay, ich bin nämlich auch ein süßer Frühstücker. Das ist so meins. Cappuccino und irgendwas.
Ja, das ist
süß, ja.
Eis. Also wirklich ganz wegzulassen, so ist tatsächlich schon krass. So.
Ist schwer.
Und, bin ich aber im Moment so dabei, weil ich viele Dinge auch gerne ausprobiere und ich glaube, das ist echt eine sinnvolle Sache. Aber da wollte ich mal
also
unsere neue...
Also viel habe ich das Gefühl, es kommt, also vieles habe ich wirklich das Gefühl, kommt aus Amerika. Die haben zum Beispiel, bevor das hier bei uns anfing mit diesem Glutenverzicht, ist das schon ein Jahr vorher, 2 Jahre vorher in Amerika, war da schon Gluten geächtet, sage ich jetzt mal. Ja? Und da habe ich immer so das Gefühl, sind wir hier immer hinten dran oder kommen wir auch selbst irgendwie auf Ideen? Also...
Ja, gut.
Thema Vorbilder, gell?
Amerikaner sind schnell.
Thema Vorbilder.
Spätzle kannst du mal machen, wenn du das gerne machst. Käsespätzle, ganz toll, ganz einfach, ne? Wasser, Mehl, Eier, Dann habe ich so einen Spätzle-Schwab, so nennt sich das. Da drückst du dann durch so ein Sieb durch.
Genau, oben auf dem Kopf, auf dem Kopf.
Auf dem Topf.
Auf dem Topf.
Auf dem Topf, genau. Ja, drückst du rein ins Wasser. Das ist ein ziemlich cooles Gericht. So.
Okay.
Mehr als Salz und Käse brauchst du dann.
Vielleicht nicht. Können wir uns mal vornehmen, dass wir uns mal gegenseitig bekochen.
Ja, gerne.
Genau.
Ein Koch-Podcast gibt es sicher auch einige. Wir sollten vielleicht bei unseren Leisten bleiben und den Leuten auch tatsächlich Sport bieten.
Das machen wir auch. Und ich würde sagen, wir gehen in unsere Vorbilder und wir gucken mal, wen wir so persönlich auch als Vorbild hatten. Und das heißt nämlich, ich wäre so gern wie du.
Wir können doch einfach mal ab und zu eine Off-Topic-Episode mal einfügen, wo man sagt, Episode 37, Off-Topic, kochen.
Ja, Punkt. Stimmt.
Ja. Warum nicht? Gibt ja keine Regeln, die wir uns da so
unterwerfen. Aber schafft müssen. Personality. Schafft irgendwie authentisch.
Wer weiß, was draus wird. Ja, aber jetzt Vorbilder, komm, also.
Ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie wir das aufrollen, weil es gibt von verschiedenen Richtungen.
Ganz einfach. Warum bin ich eigentlich ein Vorbild für dich?
Ja, das ist die gute Frage.
Da bist du doch hoffentlich drauf vorbereitet.
Der Podcast ist beendet. Nein. Hast du dir Gedanken gemacht, wie
Natürlich
wir das aufrollen?
Ich mir Gedanken. Nee, aufrollen nicht, aber ich weiß.
Ich habe mir Gedanken gemacht
dann
dazu.
Mach mal. Ja. Mach durch.
Ich wollte eigentlich Zerstörst mal grundlegend, dann. Ja, grundlegend anfangen, was eine Vorbildtheorie ist oder was mit Vorbildern zu tun hat. Und viel geht davon auf Sigmund Freud, geht viel davon zurück, der das geprägt hat mit seinen Theorien. Und der beschreibt eigentlich die Vorbilder, also ein Vorbild als Identifizierung und das Ganze als psychodynamischen Prozess. Ja, und jetzt soll das eigentlich auch schon gewesen sein mit den schwierigen Fremdwörtern. Es bezeichnet also die Angleichung des eigenen Selbst, des eigenen Ichs an irgendwas anderes. Ja, also Sigmund Freud hat das eigentlich sehr positiv besetzt, also als Angleichung, als Orientierung an etwas anderes. Und da möchte ich vielleicht eine Klammer von mir selbst hinsetzen. In anderen Theorien oder in anderen Dingen, was wir heute auch im Sportbezug sagen können, muss das nicht immer ein positives Vorbild sein. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Mhm. Ja, und vielleicht nochmal, warum das Thema auch für uns ganz kurz interessant ist, weil die Vorbildrolle sich unterscheidet, beispielsweise bei Kindern der frühen oder bei Menschen der frühen Kindheit, so, wo dann viel die Eltern noch und die nahen Bezugspersonen Vorbildrollen einnehmen. Und dann, wenn es in die Pubertät geht, dass das dann eben Brüche, kann man dazu sagen, erleidet oder erfährt und dass dann andere Autoritäten, andere Orientierungen gesucht werden. Und das sind für uns in der Pädagogik natürlich auch spannende Phasen. Mhm. So, das war so meine grundlegende Einführung. Konntest du damit was anfangen,
Tim? Ja, auf jeden Fall. Also man muss, glaube ich, kein Freudianer sein, um diese Theorien für sich nutzen zu wollen. Das sind ja auch grundlegende Lerntheorien damit drin, also ne, dass man sein eigenes Tun auch mit den anderen abgleicht und dass man eben am Modell lernt, ne, wie das ja heißt. Und das ist vor allem unstrittig in der frühkindlichen Phase, wo man das auch schon mehrfach nachgewiesen hat, sowohl im Kindergarten als auch im Elternhaus. Natürlich gucken Kinder, was die da anderen da machen und machen das ähnlich, ob das ums Greifen, ums Lachen, wie auch immer geht in der ganz frühen Phase und hin im Kindergarten dann zu Sprache und Sozialverhalten. Deswegen ist es ja so wichtig, auch im Kindergartenkontext eben Vorbild zu sein.
Und da insbesondere positives Vorbild. Mhm. Weil wenn wir dann sagen, eine, ich nenne es mal, kritische Urteilsfähigkeit setzt mit den ersten Zügen der Pubertät ein und wird dann ausgeprägt, dann kann ich eigentlich auch erst als Individuum entscheiden, natürlich weiterhin mit Abgleich mit Fremden, wie ist das denn jetzt da, was ich da als Vorbild vielleicht hatte? Und so haben auch viele Jugendliche teilweise schon Brüche mit dem Elternhaus erlebt, wo man sagt, nee, das ist eigentlich nicht das, wo ich mich selbst, wo ich mein Leben dran orientieren möchte. Kann eine harte Erfahrung sein.
Ja gut, das kann man in der Jugend, entwickelt sich das dann. Da würde ich gerne noch drüber sprechen, auch wie das so zwischen Nähe und Distanz zu Vorbildern sich entwickelt. In der frühkindlichen Phase ist das ja besonders prekär eigentlich und sehr, sehr wichtig, eben ein gutes Vorbild zu machen. Da gibt es ja die großen Diskussionen, Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, in den meisten Zusammenhängen Strafe. Also beim Strafen, da weiß man ja jetzt mittlerweile auch schon seit langer Zeit, dass Strafen ist ein Vorbild für Kinder, weil sie dann selber zu strafenden Menschen werden. Nicht, weil sie so zwingend dann ihr Verhalten ändern, sondern da gibt es ein Syndrom im Kindergarten, dass dann so Polizeikinder aus den Kindern werden, die andere mehr oder weniger verpetzen, wenn sie merken, dass da so ein Regime, ein Regiment geführt wird im Kindergarten, das viel bestraft wird und dass man etwas nicht tun darf. Und da weiß man heute, dass das ganz, das sind die falschen Vorbilder.
Jetzt haben wir schon angesprochen, einerseits Thema Kindergarten oder vielleicht auch Grundschule, ja, also so in der frühen Kindheitsphase. Aber um einen ganz kurzen, auch einen dritten Part noch zu nennen, also Familie, also Kindergarten, Schule und Familie. Aber der Sport und die ersten sportlichen Betätigungen spielen natürlich auch eine große Rolle. Großer Punkt, Trainer und Trainerinnen.
Gleiches Thema, ne? Also jetzt könnte man sich mal die Frage machen, was ist denn eigentlich ein gutes Vorbild im Sport? Jetzt geht es vielleicht noch gar nicht so darum, Sport so zu treiben wie die Person, sondern ein menschliches Vorbild zu sein. Was denkst du denn, was das ist?
Also ich musste zur Vorbereitung auf die Episode lange über dein Beispiel nachdenken, was du zum Ende der letzten Episode genannt hast, so mal eigentlich so in einem Nebensatz, wo wir drüber ein bisschen geschmunzelt hatten. Das war, wo du bei einem Jugendtraining oder Kindertraining teilnehmen durftest und einer hat im Fußball so ein bisschen Faxen gemacht und irgendwie was anderes gemacht und wurde dann aber vom Trainer sowas von in den Senkel gestellt, ja, Thema Strafe oder Ansage, wie auch immer. Und da ist dann die Frage, wo ja wir auch drüber gesprochen haben, viele würden dieses Verhalten eben verteidigen des Trainers, des Beaufsichtigen und manche eben nicht. Und da ist ja die große Diskussion, was ist denn jetzt das, was die Leute damit, und ich möchte den Begriff nochmal nennen, der ist wichtig, metasportiv verbinden, ja?
Ja, darum geht's bei dem Vorbild, ja. Genau. So ein guter Trainer ist ja nicht deswegen ein Vorbild, weil er einem gut Sport beibringt, sondern es geht ja aus dem Sport raus und es geht ja in einen menschlich-sozialen, auch moralischen Bereich rein.
Genau. Ja? Und das sind dann so ganz große Begriffe, die man eigentlich auch so schwere Begriffe wie Durchhaltefähigkeit, Selbstdisziplin, die man dann auch später irgendwie auf den Beruf überträgt, wo man sagt, wenn das schon ein Kind leistet, das schafft dann auch im Beruf durchzuhalten und ehrgeizig zu sein, eventuell noch fair, sich fair zu verhalten, inwieweit das im Berufsleben immer zum Erfolg führt, sei er jetzt mal aktuell so dahingestellt, ja. Was ich so von meinen Freunden aus der Wirtschaft mitkriege. Aber okay, also diese Effekte werden ja einem Training im frühkindlichen Alter zugeschrieben.
Also man guckt sich das ja genau an. Ich erinnere mich auch mal zurück, als ich mit 15, 16, 17 im Verein war und da waren, keine Ahnung, 35, 40, 45, 50-Jährige. Dann hat man sich das schon mehr oder weniger genau angeguckt, was die da so machen. Da geht es gar nicht so sehr ums Training, sondern es geht dann auch mal um, weiß nicht, Vereinsfeier, nach dem Training noch zusammenzusitzen, wie die mit anderen reden, was die reden. Und das ist unwahrscheinlich viel, was da an Daten kommt für junge Leute. Und daran misst sich ein Vorbild im Grunde so. Und da muss man, das ist für uns auch als Pädagogen besonders wichtig, also in der sozialen Arbeit, aber auch in der Schule, aber auch im Verein, muss man eben sehr, sehr darauf achten, was sind das für Menschen, nicht für Trainerinnen, Trainer, Lehrerinnen und Lehrer, was sind da für Menschen, die da agieren mit den Kindern. Die müssen ja nicht zwingend ein Vorbild werden, aber sie müssen potenziell zu einem werden können, so durch ihr Verhalten. Und das ist nicht einfach. Also nochmal die Frage, was macht ein Vorbild aus? Hattest du mal im Sport ein Vorbild? Vielleicht können wir mal über unsere Vorbilder sprechen, mal gucken, ob die tatsächlich...
Also ein wirkliches Vorbild hatte ich wissentlich gerade in der Tat nicht. Aber, jetzt kommt so ein kleines Aber, weil ich spreche, bevor wir so eine Episode auch aufnehmen, immer noch mal mit so ein paar Leuten, hol mir so ein paar Blitzlicht zu dem Thema ab. Und äquivalent zum Vorbild, ja, wird von vielen Leuten aus der Kindheit Fan gesetzt. Ich war Fan von dem und demjenigen und wollte irgendwie so sein wie der. Insbesondere im sportiven Zusammenhang. Und da ist mir dann doch jemand gekommen, als ich mit 6 oder 7 bei den Minikickers war, war ich großer Fan von Jens Lehmann.
Gut, damals.
Ja. Dortmund, Borussia Dortmund, War das noch Borussia? Oh Gott. Also, straft mich alle da draußen, wenn es irgendwie falsch ist. Aber Jens Lehmann fand ich immer, vielleicht war es auch ein bisschen später, war ich vielleicht 8, 9, so um 2000, 2001 rum. Ja, Jens Lehmann, weil ich war auch Torwart, ich war da im Tor. Und ich fand den toll. Und jetzt, pass auf, ja, warum
den,
ich
den Zettel da aus dem
warum ich Sachen als Hesse überhaupt eine Verbindung aufgebaut habe zu Borussia Dortmund, war folgendes, dass ich mit 4 oder 5 Jahren, 96, 97, ich weiß es nicht, in einer nach meinem Fußballtraining in einer Kneipe am Samstag, wo wir durchgegangen sind, irgendwie, während sich mein Vater mit wem unterhalten hat, 10 Minuten lang auf dem Fernseh Borussia Dortmund gegen Schlag mich tot gesehen habe. Ja? Und da war so eine Stimmung. Ich werde das nie vergessen. Ja. Und seitdem war ich Dortmund-Fan.
Ja.
Ja. So hat sich das entwickelt.
Witzig. Ist schön, wenn so Fantum so beginnt. Ne? Das ist total irre. Ich war auch mal Gladbach-Fan eine Zeit lang, nur weil mir das Trikot irgendwie als 9-Jähriger am besten gefallen hat. Keine Ahnung. Sowas. Ja, aber gut. Aber was ist denn an Jens Lehmann? Vielleicht bist du aber auch nicht so geeignet dafür, weil so ein richtiger Fan, wie ich es raushöre, war es da auch nicht. Nee, aber vielleicht hat die Figur was transportiert für dich?
Also, da würde ich jetzt schon fast wissenschaftlich argumentieren. Das war einfach die mediale Darstellung. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt zurückgucke auf Jens Lehmann, was er jetzt auch so aktuell so von sich gibt, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt ein Vorbild für mich ist, ohne dass ich den Mensch jetzt näher kenne. Aber vielleicht ist das auch nicht so wirklich die Vorbildfunktion, wo ich sage, das hatte ich in der Kindheit. Wo ich eher was hatte, war in meinem Leistungskurs, das habe ich schon mal angesprochen. Mhm. Ja, mein Leistungskurslehrer im Sport, wenn ich ein Lehrer werden sollte oder werde, dann möchte ich so einer sein. Mhm. Ja? Weil der hatte für mich Charakterzüge, der war lustig, ehrlich, fair, und das ist eigentlich alles für mich, was zählt.
Schön, ja.
Ja.
Es ist ja, in der Psychologie sagt man auch, ich meine, es gibt natürlich diese Vorbilder, und da können wir auch über das Wort Idole eigentlich sprechen. Ne? Es ist so ein Idole ist ein bisschen das überhöhte Vorbild, von dem wir gar nicht so viel wissen wollen. Es gibt eine Art Verehrung mit drin, dass das Vorbild der Psychologe sagt, ja, das taugt eigentlich nicht so sehr als Vorbild. Das Vorbild findet dann doch eher in der Nähe statt, so wie du sagst, wo ich also eine emotionale Verbindung aufbauen kann. Also tatsächlich im Elternhaus, in der Schule, große Schwester, große Bruder, Erzieherinnen, Trainerinnen, Trainer. Das sind also die echten Vorbilder. Und nichtsdestotrotz gibt es das ja im Spitzensport immer wieder Vorbilder oder Idole. Ne? Und da hat mal 1993 in der Nike-Werbung Charles Barkley, Basketballer, gesagt, ich bin kein Vorbild.
Aha.
Ich bin kein Vorbild und ich will es auch überhaupt nicht sein. So, ne? Ich kann es gar nicht sein. So.
Da gibt es ja viele, viele spannende Veröffentlichungen oder Abhandlungen drüber, inwieweit Vorbilder, inwieweit Spitzensportler sich das gar nicht aussuchen dürfen. Mm. Die sind es einfach, weil sie medial dargestellt werden, so wie sie dargestellt werden. Und das macht ja aktuell diese Diskussion, das wissen ja wahrscheinlich auch alle, die schon zuhören, über die jungen Fußballer mit ihren extravaganten Lebensstilen. Und ja, da muss ich heute auch durchatmen, wenn
Aber es wird ja in der Pädagogik auch sehr stark genutzt, also auch Vorbilder zu wählen, ne? Auch gerade im Fußball zu sagen, da kommt jetzt jemand, der stellt sich mal vor einer Klasse oder der wird jetzt irgendwie für ein bestimmtes Thema, das soll der transportieren für junge Leute, das ist ein Vorbild, so, ne? Und die muss man sich schon genau aussuchen und ich glaube, da wird auch Wert drauf gelegt, dass die ganz bestimmte Charakterzüge aufweisen. Zum Beispiel gibt es ja auch große Fairplay-Preise und sowas. Ne? Also ein Vorbild jetzt vom DUSB oder von irgendwelchen pädagogischen Verbänden, die würden sagen, das muss ja irgendwie so Fairplay haben, da muss ganz klare Statements zum Thema Doping haben. Also kein Ben Johnson, Jan Ulrich kann mehr ein Vorbild sein in dem Grunde. Also ganz klares Verhalten zu Doping. Moralische Verhaltenswerte, Empathie, Altruismus, also mir geht es nicht nur um mich, sondern, ne, das haben sie alle gelernt, um die Mannschaft oder um was anderes. Und dann, was besonders wichtig finde für ein sportliches Vorbild, ist eine Balance aus extremem Streben nach Erfolg und gleichzeitig Spaß trotzdem noch. Mhm. Der ganz Verbissene ist doch auch nicht das Vorbild.
Aber guck, jetzt hast du zum Beispiel vom DUSB oder was hast du da, die Werbung?
Fairplay,
Fairplay. Das sind ja Sachen, die wünscht sich eine erwachsene Gesellschaft oder die wünschen wir uns eigentlich als Vorbild. Aber von welchen Fußballern, sage ich jetzt mal, oder von welchen Sportlern tragen die Kids die Trikots? Mhm. Das sind die, die die meisten Tore ballern. Und wenn die dann da in irgendwelchen anderen, ich sage jetzt mal Vorbildkategorien, eben total abstinken, ist aber dieser Leistungsaspekt für viele einfach, der steht oben auf. Da haben andere Vorbilder, ist schwerer. Das müssen wir uns eingestehen.
Und dann ist es auch egal. Also wenn die Leistung stimmt, dann gerne auch so ein Bad Boy irgendwie. Genau. Andere sind ja Spießer. Da so ein Fairplay-Preis und die anderen und so. Ich finde es auch viel cooler, wenn, das gibt es ja gar nicht mehr so. Ist Ailton ist der Beste, Ailton schießt Tor, Ailton Werder Bremen gewinnt, sowas. Ne? Jetzt so, ja, es ist ein Tor, aber es ist für die Mannschaft so bla bla bla. Ne?
Ich habe etwas ganz Spannendes gelesen zum Thema Vorbilder. Ist vielleicht ein bisschen Nerdwissen oder ein bisschen was für Nerds gerade, aber ein Vorbild oder ein anderes Individuum ist für einen Menschen besonders spannend. Und das wurde verglichen mit der osmotischen Diffusionsgeschwindigkeit. Sagt ihr das was?
Nein. Ja?
Hat einfach den Ansatz, dass wenn der Konzentrationsunterschied von zwei Flüssigkeiten sehr hoch ist, ja, also du hast ein Wasser, das ist gar nicht gesalzen, ein Wasser, das ist voll gesalzen bis oben hin, dass sich das sehr schnell austauscht, ja, wenn das irgendwie in einen Topf geschüttet wird. Und so wurde das mit Vorbildern beschrieben, dass natürlich medial präsentierte Vorbilder besonders interessant sind, wenn sie von meinem eigenen Ich gerade sehr, sehr stark abweichen. Und das ist natürlich in der Diskussion spannend, weil man sagt, wenn jemand medial präsentiert wird und dann noch irgendwelche anderen Items dazukommen, wie ich finde die Leistung toll, die derjenige bringt, bietet das für ein Individuum besonders starke Orientierung.
Ja.
Lass ich jetzt mal so wirken. Ja, fand ich ganz spannend.
Ja, Kinder sind natürlich dann auch total geflasht von dem, was da Profisportler so bieten. Also die haben auch schon einfach eine große Verantwortung. Ne? Na klar, kann man jetzt nicht als ein totaler Altruist dann unbedingt damit rechnen, dass man viele Follower hat oder Fans oder wie auch immer. Dennoch achtet man natürlich sehr drauf, dass Vorbilder, die so medial präsent sind, dass die auch ein gutes Vorbild eben für junge Leute sind.
Ja, wer achtet da drauf, Tim? Das ist ja die Sache. Wer achtet da drauf?
Ja, die allgemein die mediale Darstellung, zumindest die öffentlich-rechtliche, achtet da doch drauf. Man wünscht sich doch zumindest den Sportstar, der nicht irgendwie sich millionenschwere Autos kauft, die gegen die Wand fährt und Drogen nimmt und Franck Ribéry, keine Ahnung, fragwürdige Dinge tut oder ähnliches. Das wünscht man sich ja zumindest. Ne? Und es gibt ja durchaus auch Vorbilder, auch im politischen Zusammenhängen aktiv werden im Sport, wo man sagen kann, das ist für junge Leute ja schon tatsächlich, hat ja schon eine Gewalt, ne? Wie jetzt zum Beispiel sich aufzulehnen gegen Rassismus zum Beispiel. Ja, ja. Wirklich ehrlich zu sagen, wie Kaepernick in den USA, im Football zum Beispiel. Ich glaube schon, dass das auch Vorbilder findet, ne? Oder wenn man auch, ja, aber auch gerade wenn man so an Ausgrenzung und Ungerechtigkeit denkt, kann auch ein Vorbild sein, jemand, der es eben schafft, der es mit viel Arbeit daraus schafft. Ne? Und das hat man ja mal sowohl in der afrikanischen Leichtathletik als auch zum Teil im Boxen oder Ähnliches. Finden ja auch Kinder gerade in schwierigen Bildungszusammenhängen dadurch ja tatsächlich auch Motivation und Vorbild. Da macht er zum Beispiel auch Alba Berlin in der Gropiusstadt, arbeitet tatsächlich auch mit den Ideen, dass da Vorbilder kommen, dass man über den Sport eben dann da irgendwie rauskommt.
Ja.
Das darf man ja auch nicht vergessen.
Und spannend in der Diskussion ist natürlich auch noch, dass, das hatte ich anfänglich schon mal angesprochen, dass es auch im Sport, du hast auch eben schon mal Jan Ullrich oder so genannt, ja, dass es auch negative Vorbilder gibt, wo man sich ganz klar von abgrenzen möchte. Es gibt dieses Wort nicht negative Vorbilder. Im Deutschen sagt man eher so, das ist ein schlechtes Beispiel. Mhm. Also dieser Mensch ist ein schlechtes Beispiel. Ja? Mhm. Und da gibt es natürlich auch Dinge, man kann unsere Sachen umdrehen, die wir gerade gesagt haben, im sportlichen Zusammenhang. Faul sein, nicht fair spielen, eben kein Durchhaltevermögen haben. Das findet man vielleicht eher abseits vom Leistungssport in der eigenen Gesellschaft, aber das sind, oder beziehungsweise im eigenen Umfeld, aber das sind genau die Dinge, die dann auch für die eigene Entwicklung dienlich sind, dass man sagt, so möchte ich nicht sein. Aber Vorbild an sich ist ja immer positiv besetzt.
Es gibt halt echt viele falsche Vorbilder. In der Jugend kommen die ja alle. Ne? Ich hätte auch gerne ein paar gehabt, habe ich aber nicht richtig gefunden. Apache 207, lange nicht mehr erwähnt. Ich habe mich auch sehr distanziert von seiner Musik, die nur noch schlagerartig ist, wie ich finde. Aber ja, wie gerade auch Sexualität vorgelebt wird oder Männlichkeit vorgelebt wird, das sind falsche Vorbilder, denen viele folgen. Ich glaube, da muss man kein Pädagoge sein, um zu erkennen, dass da einfach viel Mist unterwegs ist. Ne? Ja. Schablonen, die, und wenn Eltern, Geschwister, Lehrer da nichts unternehmen, dann gibt es einfach viele, viele Lebensentwürfe. Ja, ich weiß nicht, ich will jetzt möglichst schnell reich und stark und groß und mächtig werden. Donald Trump ist sicher auch ein sehr falsches Vorbild für viele Menschen. Und da kann man entgegenwirken auch, ne? Muss man auch als Pädagoge.
Und genau in dem Zusammenhang, absolut, da schreibe ich voll, und genau in dem Zusammenhang wird klar, es geht immer mehr in die Superlativen. Mhm. Ja? Mhm. Also immer größer, schneller, reicher, weiter, auch in Social Media, was man da sieht. Ja? Mein perfektes Beispiel ist einfach Körperkultur.
Darf Pamela Reif ein Vorbild sein für junge Menschen?
Als Beispiel, ne? Ja. Es muss immer größer werden, es muss immer definierter werden, es muss ein geileres Tattoo sein, wie auch immer, ja. Was in Social Media präsentiert wird, der vollständig normale, etablierte Mensch, ja, der ist für die meisten überhaupt nicht, der überhaupt nicht interessant.
Aber das Interessante, wir haben ja gerade noch eben so über Sportidole vielleicht gesprochen, ne? Das war in meiner Kindheit, so Boris Becker zum Beispiel, ne? Da merkt man, okay, wow, das ist so ein junger Kerl, der gewinnt das Turnier und dann fliegt er noch über den Platz und sowas und plötzlich hatten alle die Schuhe von dem und sowas. Ne? Sowas gibt es auch immer. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg Vorbilder, wo ich sagen würde, da muss so ein sozialer Bezug sein. Witzig, dass du so Social Media ins Spiel bringst, weil da ja vermeintlich irgendwie so eine Zwischenebene ist. Die sind ja berührbarer als Boris Becker für mich.
Genau.
Sie sind aber nicht die Schwestern, die Brüder, die Eltern und die Lehrer, aber sie sind trotzdem berührbar. Also ich würde schon sagen, da ist so eine Art sportives Vorbild medial unterwegs tatsächlich.
Vollkommen richtig, und das liegt an einer Sache. Das liegt an der Sache, dass diese, nennen wir sie einfach Influencer oder diejenigen, die eine größere Gefolgschaft haben, diesen Austausch forcieren. Ja, der ist natürlich nicht da. Ja. Der einzelne Follower wird natürlich nicht explizit von den da wird nicht explizit in 1:1 Austausch gegangen. Aber wenn man sich die Großzahl der Beiträge anschaut, wie die gestaltet sind, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, ja. Das geht immer in Richtung, hey, wie geht es dir? Wie geht es euch? Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euer Nachmittag war. Ich wage jetzt mal die heiße Behauptung, das ist denen völlig Bums, wie jetzt wie der Nachmittag der meisten Follower war. Könnt ihr mich jetzt gerne für steinigen. Mhm. Also die Großen jetzt, die Millionen,
Wie war dein Nachmittag eigentlich?
Ist mir auch völlig wurscht.
Ist dir völlig wurscht, ich weiß das auch. Nur weil du kein Follower von mir bist, heißt also das nicht, dass ich mich für deinen Nachmittag interessiere.
Ich sag jetzt mal, ich wage die heiße These, dass wenn da irgendwie 200.000 Kommentare unter einem Foto sind, dass da nicht jeder einzelne Nachmittag interessant war.
Ja.
Ja? Aber das ist eben das, wo auch soziale Beziehungen aus der, ich sag jetzt mal, medialen Öffentlichkeit mehr in die Richtung, die du gesagt hast, rutschen.
Und da müssen wir auch nochmal an dem Punkt trennen, damit wir diesen Podcast eine gewisse Ordnung verleihen können. Vorbilder im Sport, das kann man ja ähnlich machen wie in der Pädagogik, ne? Lernen im und durch und wie auch immer. Also, ich will so Fußball spielen können wie Pogba. Dann ist er für mich ein Vorbild im Bereich Fußball. Aber Vorbilder können im Sport natürlich auch sagen, ich will so sein. So haben wir ja unseren Podcast genannt. Ich wäre so gern wie du. Die können darüber hinausgehen. Und jetzt nochmal, vielleicht da die Klammer nochmal zu schließen. Diese Art von Vorbildern, die finden sich ja sehr, sehr stark im intergenerationalen Austausch. Also Kinder, Jugendliche und ihre Erwachsenenbegleiter, Lehrerinnen, Trainerinnen, Eltern. Und da würde ich gerne mal nochmal so eine Systematik mal ins Spiel bringen, die so unterscheidet, wie sich überhaupt junge Menschen zu Erwachsenen verhalten können. Und zwar ist das eine Einteilung von Lüscher zu Ambivalenzen im Verhalten eben zwischen verschiedenen Generationen. Und da gibt es zunächst mal zwei Pole. Das eine ist die Konformität mit den Werten und das andere ist im Grunde die Divergenz. Ja, also ja. Wenn ich kann mich mit den Werten identifizieren von einem Eltern oder ich divergiere dazu. Ich kann nur ein Vorbild werden als Erwachsener, wenn ich mit meinen Werten konvergiere. Also wenn junge Menschen fühlen, okay, das will ich auch so, ne? Okay, man muss erfolgreich sein im Sport, das will ich auch. Und dann gibt es auf einer anderen Achse noch die Möglichkeiten, sich innovativ zu verhalten oder das Ganze einfach nur im Grunde zu kopieren. Also ich habe die gleichen Werte, ich sehe das ein, aber ich forme sie noch innovativ für mich weiter. Oder ich reproduziere einfach das Gleiche. Mhm. Ich kann Vorbilder in beiden Bereichen sein. Also ich kann Jugendlichen vormachen, wie man lebt. Und dann gibt es welche, die werden das so genauso nachahmen. Und es gibt welche, die mit den Werten übereinstimmen. Zum Beispiel, du musst etwas tun, etwas erreichen. Die werden aber noch dazu innovativ. Also die ganze Fitnessbewegung ist im Grunde eine innovative Ausgestaltung gleicher Werte, die viele Erwachsene auch mit Kindern teilen. Insofern gibt es per se viele erwachsene Vorbilder im Sport zurzeit, wenn sie diesen Wert haben, ja, verbessere dich, mach was, tu was. Und jetzt gibt es in der Jugendphase aber auch die Möglichkeit, da divergent zu verhalten, sagen, ich mache da nicht mit, das ist für mich überhaupt nicht wichtig. Und dann besteht die Möglichkeit, sich außerhalb dieser regulierten Erwachsenenkontexte Vorbilder zu suchen, in Szenen, ja, ja, die ganz andere Dinge wollen. Das hat mir früher so ein bisschen gefehlt. Ich habe Szenen immer verpasst irgendwie.
Okay.
Ich wäre gern mit eingestiegen.
Ich glaube, ich auch.
Ich wäre gerne in Grunge mit eingestiegen, als Nirvana kam. Ich wäre gerne in Punk-Szene gewesen. Ich habe es alles immer irgendwie verpasst. Es war mir alles doch nicht wichtig genug. Ich fand es alles doch zu schablonenartig.
War ich in der E-Sport-Szene? Ist eine gute Frage. Jetzt an mich selbst. War ich in der Szene? Also wir müssen übrigens noch eine E-Sport-Folge machen, aber das nur am Rande.
Ja.
Also nee, ich kann mich auch gerade nicht erinnern.
Ja, richtig, aber die Werte zu teilen mit jemandem, ne? Auch zu sagen, okay, ich löse mich los von dem, was das so ein ganz normales Leben sein soll, mache ich mich los und ich suche nach alternativen Setzungen.
Mhm. Aber egal, wo sich der Jugendliche jetzt hin entwickelt oder für welchen Weg er sich entscheidet, ja, eine Quintessenz möchte ich schon nochmal mit rausgeben hier in dieser Folge, dass sich zumindest die Erwachsenen, die sich in allen Kontexten mit jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen bewegen und da eventuell sogar eine autoritäre Position haben im Sinne eines Trainers, eines Lehrers oder einer Trainerin, einer Lehrerin, dass die sich bewusst sind, dass sie eine Vorbildrolle einnehmen können, beziehungsweise auch sich der ihrer eigenen Wertigkeit bewusst sind, weil ich eine kurze Episode aus meiner eigenen Trainerausbildung in verschiedenen Kontexten, da ist die Pädagogik, sage ich jetzt mal, oder der, ich sag mal, der Umgang mit Kindern in den besonderen Phasen in meiner Sportart doch sehr kurz geraten, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich da nicht noch Vorbildungen hätte aus meinem Studium,
Ja, man kann sich aber da auch ein bisschen sagen, als Lehrkraft oder Trainerin und Trainer angucken, wie Vorbilder funktionieren. Und dann, man kann sich nicht vorne hinstellen als Lehrkraft und sagen, ich will, dass alle Sport treiben und sportlich werden. Ich bin selbst ein toller Sportler, dann lebt das vor. Man wird nur die erreichen, die mit dieser Idee des Sporttreibens sowieso schon konvergent sind.
Ja, genau, Tim. Aber da muss ja erstmal das Bewusstsein, dass man ein Vorbild ist.
Ja, ja,
das genau. Muss ja erstmal klar sein. Ja, ja. Und ich glaube, wenn das mehr Leuten klar wäre, oder auch zum Beispiel mit deinem Beispiel, das fand ich übrigens sehr gut als Einstieg, wer viel bestraft wird, wird selbst zum Bestrafer. Mhm. Ja?
Ja, es gibt ja auch viele, also das darf man ja auch nicht vergessen, gerade in der weiterführenden Schule werden Lehrerinnen und Lehrer zu Vorbildern, werden aber auch ganz, ganz bewusst zu Schablonen, von denen man sich möglichst weit entfernen will. Also so genau will ich nicht werden, da also in der Turnhalle stehen und anderen jüngeren Leuten, von denen man keine Ahnung hat, wie sie eigentlich leben, verkaufen zu wollen, dass sie irgendwie sportlich werden. Genauso will ich nicht sein. Ich glaube, dass diese Idee in der 7., 8., 9. Klasse bei vielen so langsam aufkommt. Mhm. Und die kriegt man nicht, da kriegt man sich nicht als Vorbild hin, wenn man sich immer nochmal penetrant vorne hinstellt und sagt, Sport ist toll und macht mal alle Sport, sondern das kriegt man viel eher hin, wenn man sich distanziert von seiner Sache und wie viele andere Vorbilder auch, ich habe es schon mal gesagt, auf der einen Seite strebsam vielleicht ist, auf der anderen Seite aber mit Freude dabei ist und auch stark Abstand nehmen kann von so einer Idee. Das funktioniert bei der Hülle der Löwen übrigens auch nie, wenn jemand so völlig verbissen in seiner Idee ist und sie selbst auch nicht hinterfragen kann.
Ja, und wenn man nicht so verbissen ist, dann erreicht man vielleicht den Ausspruch, ich wäre so gern wie du, denn das sportliche Feld bietet im Sport, um den Sport und um den Sport herum viele Möglichkeiten, Folien, glaube ich, zu finden fürs eigene Leben. Und das kann das Ganze viel Einfluss auf junge Menschen, Kinder haben. Und das macht unser Feld Sport und die Pädagogik da besonders interessant.
Und wenn ihr gute Vorbilder braucht, fragt nach dem Bolz Buddy. Weißt du, welcher Begriff nicht gefallen ist? Der Held.
Ah.
Der Held. Das ist ja noch ein größeres Vorbild, überhöht das Ganze ja noch mehr. Das habe ich immer geliebt, liebe ich immer noch. Das kann der US-Sport so toll Helden produzieren. Mm. Die Baseballkarte von Babe Ruth. Magic Johnson. Mm. Einzelaktion, nie wieder. Oder Bob Beam, einmal 8,90 Meter springen weg. Anthony Nesty im Schwimmen, nie für sein Land, einmal für den Suriname was geschafft. Das ist noch viel geiler, als ein Vorbild zu sein. Ich würde nie gern Vorbild sein, für keinen, aber ich wäre gern Held.
Ja, ja, genau. Das dachte ich mir schon. Ja.
Vorbild war mir immer zu wenig.
Aber wenn wir jetzt schon im Nachklang sind, dann haue ich auch noch heute ausnahmsweise mal einen Nachklang raus, weil ich bin in meinem Studium hier für die Episode auf einen interessanten Kommentar, wie ich finde, gestoßen von Mohamed Giras. Verfügbar ist das bei Springer, und das heißt, ein 2,5-Seiter ist das, und das heißt ein Plädoyer für mehr Vorbilder mit Kopf, Herz und Hand. Und er schreibt als Lehrer über seine Erfahrungen in der Schule, wo er, wenn er dann in die Schule kommt und gefragt wird von den Kindern, sind Sie der neue Türkischlehrer? Und er dann antwortet mit Guten Morgen, ich bin euer neuer Deutschlehrer. Mhm. Ja? Und es ist, ich finde, ein sehr spannendes Szenario, was er da beschreibt in seinen 2,5 Seiten. Wer da Interesse hat, schaut da mal rein. Ja? Mhm. Fand ich spannend im Thema auch interkulturelle Vorbilder in der deutschen Schule. Landschaft, wo er sagt, davon gibt es einfach auch noch zu wenige.
Können eigentlich Frauen Vorbilder für Männer sein in dieser Sportgeschichte, habe ich mich gefragt, weil wir bei der Episode auch schon wieder, muss man sagen, viel, ich zumindest, Boris Becker ist gefallen. Ich weiß nicht, hört euch mal die Episode an, ne, ob da für uns Männer dann vielleicht tatsächlich nicht nur die Männer Vorbilder erwähnt worden sind. Der Held, die Heldin ist schwierig. Ich habe eine Masterarbeit letztens gehabt über das Heldentum, und das ist eine sehr stark männlich konnotierte Geschichte, und das ist auch eine Thematik, eigene Episode, die man vielleicht nochmal bei Vorbildern nochmal thematisieren sollte.
Und wir machen heute nochmal, Tim, ich hoffe, du hast was vorbereitet, weil wir machen heute nochmal als letzter gewählt, so fies kann Sport sein. Ich habe was ganz Fieses dabei.
Dann fang an,
komm. Ein schlimmes Erlebnis aus meiner eigenen Kindheit, kann man das noch sagen? Ja, kann man noch sagen. 5. oder 6. Klasse, ja. Mhm. Ich habe schon mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich in diesem Alter mit ungefähr 10, ich sag mal, körperlich ganz schön proper war. Ja, also gut ernährt, so könnte man sagen. Und ich hatte ein ganz furchtbares Erlebnis wirklich im Sportunterricht gehabt. Und das war in der Thematik im Turnen, im Reckturnen. Und es ging um den Aufschwung. Und da habe ich mit vor der ganzen Klasse immer und immer wieder, hat mein Körper mir gezeigt, hey, das kannst du nicht. Du kannst dich da nicht hochziehen. Es funktioniert einfach nicht. Und da hat auch alles nichts geholfen. Also ob das jetzt ein Kasten irgendwie schief aufgestellt wurde, wo man sich dann noch ein bisschen hochgehen kann, so als Hilfestellung. Es war einfach ganz, ganz furchtbar, weil du das auch nicht, ich konnte das nicht in den, 2, 3 Wochen ändern. Es war für mich nicht zu ändern. Und habe mich dann auch immer wieder auch hinten dann wieder angestellt, und ja, es war wirklich furchtbar. Ja. Und was das Furchtbarste noch war,
hättest du es gern gekonnt?
Ja, natürlich. Mm. Natürlich hätte ich es gern gekonnt.
Warum?
Ja, weil das cool aussah, was die anderen da gemacht haben. Okay. Hoch und dann noch Umschwung. Ja. Mm. Und ich kam noch nicht mal mit meinen Beinen da hoch. Ja. Und jetzt kommt das Interessante, das Schlimmste an der ganzen Geschichte dann noch, wenn mich dann noch 2 Leute da, weil sie dann alle gesagt haben, ja, komm, jetzt, wir helfen dir mal, da rumgewuchtet haben und dann mich 2 vorne die Beine hoben und dann oben auf die Stange, ich auf die Stange geknallt war, wo man normal denkt, yes, jetzt hast du es geschafft. Nix. Da war noch viel schlimmer, weil das ausgesehen haben muss, wie jetzt hieven wir mal den Kerl da rum. Also das war nicht so, als hätte ich das Gefühl gehabt, das habe ich jetzt durch meine eigene Leistung geschafft.
Also wie die Unterlegenheit zu dramatisieren, wie die Mädchentore, die doppelt zählen, das ist schlimm.
Ja. Also
einem noch deutlicher zu machen, dass man massiv Hilfe braucht, um so zu sein wie die anderen, das ist schon schön.
Und dann so, dann noch dieser bemitleidenswerte Beileidsapplaus, wenn man dann da rumgehieft wurde, wo man eigentlich weiß, ich habe jetzt gar nichts geleistet. Also ich weiß auch nicht, ob da jetzt, ich möchte auch gar nicht den Unterricht da kritisieren oder irgendwie sowas, dass ich sage, das muss irgendwie anders gehen. Aber es war für mich auf alle Fälle in der Phase ein ganz furchtbares Erlebnis im Sportunterricht. Das weiß ich noch ganz genau.
Ja, das ist die Diskussion, die ich ja gerne mag. Jetzt gibt es bestimmt Hardliner, die sagen, da muss er dann gucken, dann Körper verändern und dann und so und so. Mhm. Und in anderen Fächern ist das ja auch so, wenn man was nicht kann, aber im Sport ist es, also die Beschränktheit des Körpers zu erfahren, auch eine Differenz zu anderen Körpern, ist natürlich eine ganz besondere Thematik. Das ist...
Ja, es kommt auch dazu, dass du beispielsweise, wenn du nicht rechnen kannst, okay, dann ist es blöd, wenn du nach vorne geholt wirst an die Tafel, ja, und sollst dann da was rechnen und alle sehen, hey, der kann jetzt da nicht rechnen. Wie oft passiert denn das? Also ich würde mal sagen, wie oft ich in meinem Mathematikunterricht an der Tafel war, das kann ich, glaube ich, an zwei Händen abzählen, ja, in meiner ganzen Schullaufbahn. Aber wie oft passiert es, dass man irgendetwas vormachen muss im Sportunterricht? Mm. Da würde ich ja fast sagen, das passiert stündlich, ja, oder an jeder Sporteinheit. Da wird praktisch für alle demonstriert und es wird für alle sichtbar, kann derjenige das jetzt oder kann derjenige das nicht? Mm.
Jeder Mensch hat das Recht, seine Inkompetenzen für sich zu behalten.
Ja, und das, da wirkt der Sportunterricht doch vielerorts ganz krass entgegen.
Ja, toll, genau.
Ja, das habe ich mal eine fiese Geschichte.
Wie Therapie ist diese neue Einheit in unserem Podcast?
Könntest du mir noch eine Couch bitte hier aufbauen?
Ich frage nur deswegen so viel nach, damit ich meine nicht erzählen muss. Ich habe nämlich diesmal tatsächlich eine, die ich selbst erlebt habe.
Achso, ich dachte, jetzt käme die Tanzschule. Schade. Nee,
jetzt kommt die Tanzschule.
Jetzt kommt die Tanzschule.
Ja, ich habe das selbst erlebt.
Ah, dann,
ja. Nein, es war sogar nicht Tanzschule, sondern ich kann von einem Verein sprechen. Also ich habe ein großes Interesse. Ich habe gerne getanzt. Meine Eltern haben auch getanzt. Und ich wollte nicht nur Tanzschule. Ich habe auch Wettkampf cool gefunden. Wollte tatsächlich tanzen so lernen, dass ich in Wettkämpfen teilnehmen kann. Und ich war nur sehr, sehr kurz da in der Tanzschule Grün-Gold in Saarbrücken. Schöne Grüße, Saarland, das nehmen wir wieder mal.
Dass wir noch nichts geschickt kriegen von irgendwelchen Leuten, die wir nennen.
Genau. Ja. Und dann war ich einmal, glaube ich, nur da, weil ich war in der 8. Klasse. Und dann bekommst du, ich weiß nicht, das wird heute immer noch so sein, auch unter Gender-Aspekten sehr fragwürdig ist dieser Sport, bekommst du eine Partnerin dann zugewiesen, mehr oder weniger, in dem Verein. Und diese Partnerin, die muss ein bisschen kleiner sein als du.
Okay.
Aber auch nicht zu viel kleiner sein. Also es muss das richtige Verhältnis sein.
Sag nochmal, wie alt warst du da gewesen?
14.
Okay.
Das richtige Verhältnis haben. Mhm. So. Jetzt war ich sehr, sehr, sehr klein in der 8. Klasse.
Echt?
Ja, ich war sehr klein. Ich bin sehr spät gewachsen. Und ich hatte eine Tanzpartnerin, die war aus der 4. Klasse.
Entschuldigung.
Ich habe auch nicht gelacht bei deinem Scheißwerk-Aufschwung. Ich habe nicht gelacht. Ich habe Mitgefühl. Das ist dein Mitgefühl. Das ist dein scheiß Mitgefühl. Ich habe voll Mitgefühl bei deinem blöden Fake-Aufschwung da. Nee, ist ja wohl nicht wahr.
Ist das ein schlimmes Erlebnis? Komm.
Total schlimm. Du bist ja ganz nah.
Du warst
an
14, da warst du...
Da war die 9 oder 10.
Ach so, na gut, okay. Ich entschuldige mich für meinen.
Ja, ist gar nicht schlimm. Ich muss ja selber auch lachen. Nein. Aber du schießt ja die ganze Zeit neben dir, es wird was erklärt und dann hast du die ja relativ eng im Arm auch. Und gut, es ist Sport, aber trotzdem hast du schon irgendwie die Hoffnung, selbst wenn das nicht ein tolles Mädchen ist, dann doch zumindest, mit der kann ich mich unterhalten. Aber also 8. Klasse und 4. Klasse, da ist wirklich eine große Differenz.
Okay.
Und da hätte ich mir doch auch schon gewünscht, dass der Sport weniger streng ist und meine Tanzpartner vielleicht haben, ob die einen Kopf größer ist als
andere. Das ist ja die Frage, die sie mir jetzt stellt, warum musste das überhaupt so sein? Habt ihr euch gehoben oder so? Gab es denn so Hebefiguren?
Nein, das war aus optischen
Gründen.
Der Mann führt, muss ein bisschen größer sein. Ich weiß nicht, es gibt es mittlerweile, da könnten wir auch mal Zuschriften mal erwarten, wie das im Tanzsport aussieht. Ich habe das nicht mehr verfolgt, aber ich wäre ein ganz großartiger lateinamerikanischer Tänzer geworden auf Tanzturnieren, wenn ich ein bisschen größer gewesen wäre.
Okay. Ja, ich hatte auch so einen, beim Tanzen war, glaube ich, dann kam öfter mal der Spruch, wie viel Zentimeter Schuhe kann ich mir kaufen, damit man nicht dann größer ist als, also wurde dann von meiner Tanzpartnerin damals, glaube ich, sogar, wenn ich mich recht erinnere.
Das ist so total irre, warum muss der Mann größer sein als die Frau? Ne?
Wie groß bist du?
1,81.
Bin ich größer als du?
Das weiß ich nicht. Wie groß bist du denn?
1,83.
Dann bist du größer als ich.
Ehrlich? Kommt mir nie so vor.
Nee, kommt mir auch nicht so vor.
Ja. Das ist deine, das ist deine Präsenz.
Das ist deine Präsenz. Das ist, weil du nicht im Felgaufschwung kannst.
Ja, doch. Mittlerweile ja.
Kannst du.
Ja, natürlich.
Ach, kannst du.
Ja,
Leute, Felgaufschwung und Umschwung danach.
War, kannst du Umschwung? Mein Sommer war 2005 oder 2006. Ja. 2005, glaube ich. Da bin ich jeden Tag gelaufen, habe irgendwie 10 Kilo verloren.
Okay. Und ich musste einfach mal, das kannst du verlieren. Mit der Körpergröße musst du einfach warten. Bei mir fing das alles erst in der 11. Klasse an. Da war ich dann irgendwie
so. Tim, ich wollte so gern wachsen. Ich wollte.
Ja, warst du auch klein oder was?
Nee, ich war relativ früh so groß.
Basketball,
ja, ja. Aber mit 1,83.
Ich habe neulich im Gespräch mit Henning Harnisch, den ich sehr grüße, mit dem ich einen gewissen Kontakt aufgebaut habe.
Auch von mir, schöne Grüße.
Auch schöne Grüße von Christian Theis. Dann doch erfahren, dass die Körpergröße gar nicht so wichtig ist.
Ist es auch nicht. Es gibt ja auch genug aus meiner Größe oder sogar kleiner, die sehr, sehr professionell Basketball spielen. Aber für meine Fälle, ich wollte gern ein athletischer, größerer Spieler werden.
Ja, so schade. Schade irgendwie.
Ja, ne. Aber nee, war auch okay dann. Alles gut. Das war nicht so ein schlimmes Erlebnis wie aus dem Sportunterricht, muss ich ehrlich sagen. Ja,
Sportunterricht kommt bei mir sicher auch noch was, aber das ist schon ein fieses Ding, so der Sport, was der alles für einen so parat hält. Ne?
Gemein. Ja. Also vielleicht haben wir ja noch die ein oder andere Geschichte fürs. Wir heben uns ein bisschen was Trauriges noch auf.
Was mit Umschwung? Das wollte ich dich doch noch fragen.
Was war?
Felgaufschwung, da muss der Umschwung danach. Umschwung, kannst du?
Ja,
kannst
ja, klar,
du?
Natürlich.
Ich bin,
bin ja durchs Studium gekommen.
Nutzt du den noch ab und zu?
Wo soll ich den nutzen?
Spielplätzen.
Da traue ich mich nicht. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, die Stangen reißen aus dem morschen Ding raus.
Damit kann man flexen. Ich nutze das. Dank gut, dass ich es gelernt habe, ich nutze es tatsächlich, um andere zu überraschen.
Okay. Ja, vielleicht machen wir mal einen kleinen Shortclip. Wir müssen mal so ein Video machen, wo wir alles, was wir hier, womit wir hier flexen, dann in der Öffentlichkeit präsentieren. Mhm. Ja, so fies kann Sport sein. Jo, Tim, jetzt suchen wir uns noch ein paar Vorbilder.
Die falschen Vorbilder. Nee, hast du gar kein Vorbild aktuell so oder was?
Doch, ich habe wirklich viele Vorbilder, wo ich denke, das ist toll an dem Menschen. Mhm. Klingt jetzt sehr hochtrabend, meine ich aber, wo ich sage, das ist eine gute Eigenschaft, die wünsche ich mir auch für mich. Dass, ich finde zum Beispiel toll, wenn Menschen sehr gut reden können. Mhm. Also das höre ich mir total unglaublich gerne an. Es gibt so Leute, die sind verbal so fit, wo ich sage, wow, das ist toll, wenn man so sprechen kann. Aber auch andere Sachen jetzt. Also ich pick mir so meine Punkte so aus verschiedenen Leuten, glaube ich, so Patchwork-Vorbild, genau. Ja.
Ja,
vielleicht hast du auch was ich gut finde, das verrate ich jetzt hier aber nicht.
Nee. Ich will über, also wenn wer, oder andersrum, wärst du gern Vorbild von jemandem?
Nö. Also ich bin bestimmt.
Meinst du könntest eins sein?
Ja.
Ja?
Ja.
Warum?
Ich habe schon ein paar gute Eigenschaften, würde ich sagen.
Was soll das für gute Eigenschaften sein?
Ja,
was kann man von dir, wie kann man dich als Vorbild nehmen?
Ich glaube, ich bin sehr zuverlässig.
Mm, okay, ja.
Ja, das ist eine Eigenschaft, wo ich sage, wenn was...
kann ich bestätigen.
Freut mich, dass wenn ich eine Ansage kriege, hier, das und das muss dann und dann so sein. Oder,
super.
Das würde ich sagen, ist eine meiner positiven...
Vielleicht nehme ich mir dich da mal als Vorbild, was Zuverlässigkeit angeht. Ja.
Willst du, hast du das schwer?
Ja.
Ja?
Ja, doch, man muss mich immer wieder doch auch, das bleibt, glaube ich, nicht aus, ermahnen, dass ich irgendwie im Wissenschaftsbetrieb was abgeben muss rechtzeitig und sowas. Deswegen muss ich auch gleich nochmal an den Schreibtisch, weil ich noch Gutachten schreiben muss und da bin ich ein bisschen unzuverlässig geworden.
Und was findest du gut bei dir, wenn ich schon was preisgeben musste?
Oh.
Jetzt sei mal selbstbewusst.
Ja, ach so, das sind wie so Vorstellungsgesprächen, da muss man immer irgendwie was Schlechtes annehmen. Du musst mich fragen, was ich überhaupt nicht kann. Nee,
du musst bei Vorstellungsgesprächen musst du was Gutes schlecht verkaufen. Das sind also diese 1x1 der Vorstellungsgespräche.
Ach so, ich dachte,
was Schlechtes. Da wirst du dann gefragt, was würden Sie bei Ihnen oder was ist warum sollte ich Sie nicht einstellen? Mhm. Da musst du sowas sagen wie, ja, ab und an bin ich etwas zu perfektionistisch.
Ja. Ja. Genau das.
Ja. Genau.
Nein, vielleicht. Also ich hoffe, dass es bei Studenten darf man ja vielleicht auch hoffen, dass man ein gewisses Vorbild sein kann, die Dinge nicht zu früh zu dogmatisch zu sehen. Das versuche ich zumindest auch immer zu vermitteln, dass alles auch eine andere Seite hat und dass man vielleicht mal aus seiner eigenen Sichtweise mal absehen muss und die andere einnimmt. So, das versuche ich zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob ich dann zwingend ein Vorbild sein kann. Aber eigentlich will ich auch überhaupt keins sein. Ich glaube, ich eigne mich da ähnlich wie Charles Barkley auch nicht wirklich
dazu. Ja, manchmal kann man sich das nicht aussuchen, glaube ich auch. Ich glaube, sucht sich jemand aktiv aus, ich möchte ein Vorbild sein? Weiß ich nicht. Sagt man jetzt so, ich will jetzt will ein Vorbild
sein. Ich möchte ein Vorbild sein. Nee, es will ein Eisbär sein, das Lied. Habe ich falsches Lied im Kopf gehabt. Ich dachte, das echt, ich möchte ein Vorbild sein.
Ich wäre so gern wie du.
Ja, also hatten wir ja am Anfang.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht kann ich selber Vorbilder, ich muss tatsächlich sagen, dann grüße ich einfach mal, vielleicht hört das ja, Eckhard Balz war tatsächlich mein Doktorvater, später auch so ein starkes Vorbild, auch in, jetzt wo ich selbst auch mit Studenten arbeite, muss ich sagen, man guckt sich vielleicht doch auch in seinem Job irgendwie von dem einen oder anderen, mit dem man zu tun hat,
auf jeden ab, Fall, ne? Den ich hiermit auch, oder den wir hiermit auch herzlich mal einladen,
ja,
hier
absolut, zu uns, gell? Ja. Toller Mensch, tolles Vorbild. Auch jemand,
übrigens, der auch, nicht auch so rhetorisch sehr, also sehr, ja, sehr, ja, sehr,
ja,
gut.
Ja. Ja, schreibt auch Gedichte und auch jemand, der nicht sich so verbohrt in seine Sichtweisen und seine Berufung und so. Und das finde ich immer wichtig, dass man irgendwie weiß, dass man in ganz schön irren Wahnsinn existiert und nicht behaupten kann, dass man die Weisheit gefunden hätte.
Ja, schön. Dann gucken wir mal, begeben wir uns so ein bisschen auf die Reise. Liebe Leute da draußen, wenn ihr wen habt, wo ihr sagt, das ist doch ein universell einsetzbares Vorbild, dann schreibt uns das mal und wir zerlegen euer Vorbild hier bei uns.
Oder wer glaubt, selbst ein Vorbild zu sein, wir suchen noch.
Oh, traut sich das wer?
Vielleicht.
Traut euch das, Leute.
Ja. Wo sind die Vorbilder da draußen?
Wir suchen, wir machen eine Wall of Vorbilder. Hier in unserem Aufnahmestudio hängen wir Bilder auf. Zu jeder Fähigkeit oder jeder Eigenschaft suchen wir ein Vorbild.
Vielleicht steigt dann auch der Podcast Wert und dann verkauft man, wenn er ganz oben ist.
Dann gehen wir an, Maschmeier.
Ja. So, jetzt ist Schluss. Jetzt wird hier erstmal Durstlöscher getrunken.
Yes. Und
macht euch auch einen auf.
Ja, das war One and a Half Sportsman.
Ihr habt eine Frage.
Und wir hatten mal wieder zwei Antworten und die eine hatte Christian Theiss.
Und die andere Tim Bindel. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.